Meine Damen und Herren, wir sind ein weiteres Mal hier, um uns Anekdoten erzählen zu lassen und heute mit Dirk Gärtner, PR-Manager extraordinär und früher mal einer von uns. Wir wissen, wenn Spielejournalisten sterben, kehren sie als PR-Manager zurück. Hallo Dirk.
Der war nicht schlecht. Hallo. Hallo zusammen. Hallo André. Hallo alle. Genau, so ist es. So war's. Ist aber schon lange her. Ich bin schon ein sehr alter Korps sozusagen.
Ja, genau. Ja. Wie ist es denn? Also da können wir ja eigentlich gleich ansetzen, wenn wir über Anekdoten reden. Der Dirk war früher bei, was war's? GameSpot.
Ja.
GameSpot Deutschland.
Exakt.
Viele der Kinder heutzutage wissen gar nicht, dass es sowas mal gab.
Gab's, ja. Gab's überall. Also tatsächlich überall. Es gab einen kurzen Moment des Hellleuchtens. Also GameSpot gibt's ja immer noch. Wenn man da drauf surft, findet man auch noch was und ist auch in den USA, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie ist denn mittlerweile das Standing? Wahrscheinlich so, okay, ja, ist immer noch gut dabei, aber nicht mehr so, wie es mal war, vor 15 Jahren. Und damals gehörten die zu CDNet und haben in einem Anflug von Größenwahn weltweit Dependancen gehabt, wobei man sagen muss, dass GameSpot Deutschland schon einige Zeit vorher bestand und Frankreich, glaube ich, auch. Da waren wir, glaube ich, schon 3 oder 4 Jahre online, bevor ich tatsächlich so dazugekommen bin. Aber in dieser Zeit, wo ich da war, haben sie es vergrößert, weltweit aufgezogen. Es gab GameSpot China und Australia und weiß ich irgendwas. Und das war prinzipiell grandios. Also es hat einen Heiden Spaß gemacht, wenn man da untereinander sich sozusagen als Korrespondenten-Stories zuschustern lassen konnte und nachfragen lassen konnte, Recherchen ansetzen konnte, wo wir einfach von hier damals nicht die Möglichkeit hatten, das zu tun. Und ja, manche Sachen waren auch nicht so lustig. Also es ist halt so, dass CDNet, ich weiß nicht, wer das noch kennt, das war halt oder ist ein großes IT-Portal gewesen, wo es um alles Mögliche geht. Es war so, dass die Anzeigenabteilung beispielsweise, die Banner, wie das damals so hieß, Skyscraper und sowas, kennt man sowas noch, verkaufen musste quer über das Online-Portal und aber auch bei GameSpot, und die hatten leider nicht so die ganz brillante Ahnung von Spielen, was sich dann immer schön geäußert hat, und das, was mir echt am meisten in Erinnerung geblieben ist, war, dass es wir einen Bericht hatten, Vorbericht, das muss so um die Jahreszeit gewesen sein, kurz vor der E3 2000, glaube ich, was, hier blinkert's, wo wir halt über die kommenden Spiele von der E3 berichtet haben, die Highlights, die wir erwarten und so weiter und so fort. Das, was man heute auch noch so macht. Und wir kamen morgens ins Büro am nächsten Tag, abends haben wir es online gestellt, glaube ich, am nächsten Morgen klingelt dann so das Telefon und jemand aus der Sales-Abteilung ist dran, und die hatten das dann natürlich gesehen und haben uns dann gefragt, was E3 denn für ein Spiel sei, sie würden da gerne den Hersteller ansprechen. Ja, okay. Lame. Wir saßen dann halt da und wussten so, okay, ist vielleicht doch nicht so dolle, wie das hier funktioniert, und ja, so war es dann auch, weil dann verging, glaube ich, ein Jahr noch oder so mit zwischenzeitlichen Lobhudeleien zu Weihnachtszeit und so, wo dann irgendwie die Senior Staff da nach München kam, und wir wurden gehypt ohne Ende. Es war richtig geil, und ich glaube, 5 Monate später haben sie uns dann, komme ich morgens ins Büro und habe so eine Mail im Postfach, wo drin steht, von der Personalabteilung, ob ich mal rüberkommen könnte. Sie müssten was besprechen. Diese Mail hatten dann alle.
Immer ein gutes Zeichen.
Und ja, wir haben zum Glück schon so ein bisschen was geahnt vorher, aber so wie das dann so läuft. Und dann haben sie uns tatsächlich von mehr oder weniger, ja, ich glaube, ich musste dann gleich, haben wir dann zusammenpacken können. Und GameSpot Deutschland wurde dicht gemacht, wie auch alle anderen Dependancen international. Und nur noch die US ist stehen geblieben, und die gibt's ja, wie gesagt, bis heute noch. Das waren die GameSpot-Zeiten, da hatte ich dann die Schnauze voll. Nee, hatte ich nicht. Ich hätte wahrscheinlich gerne noch weitergemacht, aber dann war es halt verlockend, die Seiten zu wechseln, weil zu GameSpot-Zeiten und davor, ich habe davor für noch ganz andere Sachen geschrieben, habe ich so die PR-Seite ein bisschen mitgekriegt und fand es eigentlich immer ganz interessant, und bin dann in eine Agentur gewechselt. Genau. Und da war ich dann einige Jahre lang, bei zwei verschiedenen, ja genau. Und jetzt mache ich das seit Ende 2007 selbstständig, mal mit einem größeren, mal mit einem kleineren Team. Und wir machen ja ausschließlich Games eigentlich. Ab und zu mal was anderes zwischendurch auch, aber Spiele sind das große Ding, was wir immer noch betreuen, 2K unter anderem und solche Sachen. Und da gibt's immer wieder witzige Geschichten, muss man schon sagen, in der ganzen Zeit, die sich da angesammelt haben. Weil André, wie du weißt, zu Between Us-Zeiten, das war die Agentur, bei der ich zuvor war, habe ich auch Ascaron betreut, was interessant war. Ascaron, wer es nicht weiß, die hatten ihren Sitz in Gütersloh. Ich habe vorher mal 6 Jahre in Bielefeld gewohnt, wusste also, was mir in Gütersloh erwartet. Und es war immer wieder ein Highlight, weil das war noch eigentlich viel besser. Weil das war, Ascaron ist so heute zurückgeblickt, für mich immer echt so ein Kultkunde irgendwie. Aber es gab auch einfach so viele Desaster da, die im Kleinen und manchmal auch im Großen, die einfach das unglaublich spannend gemacht haben. Das fängt an bei Presseevents, bei der Planung davon und wie du selber weißt, vor allen Dingen auch so, was dann halt so, wie man mit dem Kunden, was man dem vermitteln konnte, wie er vielleicht was erklärt. Du warst ja auch selber des Öfteren dort und hast dann auch so manch Präsentation erlebt und bist dabei eingeschlafen oder auch nicht?
Oder? Ja, das ist sehr schön. Wenn Sie sich übrigens gerade wundern, wieso das alles hier so fließend ineinander übergeht, meine Damen und Herren, gibt es sogar noch eine Hintergrundanekdote, die wir den Menschen nicht vorenthalten sollten. Wir haben diese Folge schon mal
aufgezeigt. Ich wollte es verschweigen. Ich bin PR-Mensch.
Ja, nein. Ich bin ja offen. Ja, wir sind ja authentisch. Ja. Wir haben diese Folge schon mal aufgezeichnet. Der Dirk hat auch schon mal ganz tolle, fantastische Anekdoten erzählt. Ich habe das nur technisch vermasselt und dann war die halbe Folge im Arsch. Und deswegen sitzen wir jetzt heute nochmal hier an einem Feiertag um 11 Uhr. Ja.
Und ich muss André fragen, damit er nicht einschläft, weil er das alles schon kennt. Also wenn ihr leises Schnarchen hört, dann bin es nicht oder mein Hund oder so. Ja,
genau, das ist immer so zwischendrin so laut schreien einfach. Mhm. Völlig unwillkürlich. Genau. Und dann.
Genau, André.
Und das nur zur Hintergrundinformation. Und wir haben das letzte Mal schon drüber gesprochen. Da habe ich nämlich erzählt, ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwo im Podcast erzählt. Es gab bei Ascaron einmal so ein großes Ascaron, wir zeigen alle unsere Titel Meetup. Das gab es früher noch viel häufiger. Das haben Publisher ständig gemacht. Da haben sie mal ihr ganzes Line-up gezeigt. Und das war bei Ascaron damals unter anderem war das Port Royal. Ich glaube, das erste oder das war schon das zweite. Das weiß ich nicht mehr.
Zweite, glaube ich.
Kann auch das zweite gewesen sein. Und eben auch Vermeer 2. Und das sind die beiden Titel, die sind mir besonders in Erinnerung geblieben, weil das erste war halt bei Port Royal. Das hat der Daniel Dumont präsentiert, der Chefentwickler des Spiels, ein sehr netter Mensch, aber nicht, zumindest damals nicht, Gottes größte Präsentator. Ja? Also als so das Präsentator-Gen verteilt wurde, da war er schon beim Entwickeln. Und saß halt dann da vor diesem Spiel, das Hauptmenü war hinter ihm und das Spiel war spielbar da. Also er wollte das vorführen und hat erzählt und erzählt und erzählt und erzählt und er sitzt vor diesem Hauptmenü und ich saß vorne in der ersten Reihe, Streber, der ich war, und dachte, jetzt fang an und Spiel, verdammt nochmal, zeig das Ding, während du erzählst, ja. Aber anscheinend war er nicht der große Multitasker und hat halt erst erzählt. Dann drehte er sich nach gefühlt endlosen 20 Minuten endlich um, startete das blöde Ding, fing an zu spielen, kam natürlich bei Port Royal, wer weiß, das ist so eine Wirtschaftshandelssimulation, ja, kam natürlich schnell auf das Handelssystem zu sprechen. Und dann sagte er nur so diesen fatalen Satz, ich kann euch das auch mal zeigen, ging aus dem Spiel raus und machte eine Excel-Tabelle auf, um dann das Handelssystem anhand dieser Excel-Tabelle zu demonstrieren, die für mich in der ersten Reihe schon schlecht zu erlesen war, selbstverständlich, ja, weil es war halt auf so einem großen Fernseher, aber du kannst nicht da diese 500 Zahlenwerte irgendwie auseinanderdröseln, die du auf einmal siehst und dann fing er halt an, guck mal, wenn ich jetzt hier was verändere, seht ihr ja auf der Seite, ne, da verändern sich jetzt hier überall diese Positionen. Und zwar echt einfach nur so ein, oh mein Gott, oh mein Gott, ja. Und dann kam danach hinterher in relativ kurzer Folge auch noch diese Vermeer 2 Präsentation, wo bei Vermeer 2 auch das eine klassische Wirtschaftssimulation, bekannt vom C64, die endlich ihre lang erwartete Fortsetzung erhielt. Und da hatten sie auch einen durchaus grundsympathischen Menschen. Ich erinnere mich, der wirkte wie so ein Physikprofessor aus dem Telekolleg, der dieses Spiel präsentiert. Und es gab ein Pferderennen in Vermeer. Ja. Und in diesem, dann haben sie dieses Pferderennen, man konnte also da halt wetten auf einer Pferderennbahn. Und dann haben sie dieses Pferderennen gezeigt. Und dann rannten diese Gäule los. Und ich dachte so, ja, okay, das wird jetzt wahrscheinlich nur so eine kleine Stellvertreteranimation sein, dann sehen wir das Ergebnis. Und dann rannten die Gäule weiter. Und ich dachte so, wahrscheinlich zeigt er uns jetzt gleich den Vorspulen-Button, damit es schneller geht. Aber nein, nein, die Pferde liefen und liefen und liefen weiter und blieben dann hinterher auch noch nach einem endlosen, uninteressanten Pferderennen zwischen lauter KI-Gäulen auch noch so beschissen stehen, dass hinterher nur irgendwie der klippende Arsch von irgendwelchen Pferden in das Bild ragte. Genau. Und währenddessen hat er auch nicht weiter, wir haben einfach nur so, ich zeige euch dieses Pferderennen, und das lief und lief und lief. Und es war wirklich so beeindruckend langweilig. Also man muss schon sagen, das ist ja auch durchaus ein authentischer Einblick in das Spiel. Aber ich saß dann hinterher mit dir, Dirk, und ich glaube mit dem Markus Wilding, den kennen die Menschen aus einer anderen Anekdotenfolge auch schon, im Auto, und wir fuhren zur Abendveranstaltung. Über die Abendveranstaltung von Askeron wird auch noch zu sprechen sein. Ja. Wir saßen zusammen im Auto, weil ihr mich mitgenommen habt, und dann habe ich gesagt, saß ich hinten, der klugscheißende Journalist, der immer gern gesehen ist, ja, und meinte so, sag mal Kinder, ihr seid doch deren PR-Manager. Coacht ihr die eigentlich gar nicht? Ja, da sitzt dieser Mensch da vorne und er kann spielen, aber er labert und zeigt das verdammte Spiel nicht. Und wenn es losgeht, ja, und es war so vorne, so schon das kollektive Augenverdrehen, so, ja, André, ja, glaubst du echt, wir haben ihm das nicht gesagt? Ja, ja. Das war so vorne nur so seufzt und dann so, oh, ich kann dir sagen, das ist ganz schrecklich und überhaupt, und mein Gott, die sind so alle so unbelehrbar.
Ja, es ist halt, es jetzt so rückblickend gesehen, ist es irgendwie, hat es natürlich seinen Charme gehabt, ja, weil das war halt einfach, also näher dran kam man ja gar nicht, aber es war halt immer das Problem, du willst ja irgendwie als Agentur, die ihr Geld mit damit verdient, dass sie irgendwie die werten Journalisten einfach nach Gütersloh aufbringt irgendwie und die neuesten Titel zu zeigen, die Askeron da zu bieten hat, dann will man die natürlich auch irgendwie so präsentiert kriegen, dass die Leute nicht einschlafen, und das war einfach echt ein Problem. Das waren total nette Menschen, das muss ich echt bei allem, was ich über Askeron sage, immer vorauschecken. Es hat einen Heidenspaß auch mit denen gemacht, aber sie haben uns auch echt oft in den Wahnsinn getrieben, weil wir haben die Sachen dann auch oft vorher besprochen, aber dann waren die halt auch so aufgeregt und begeistert von ihrem eigenen Spiel, was total toll ist, dass sie in diesen alten Modus, den wir davor gesagt haben, naja, vielleicht kannst du das ein bisschen kürzer machen und bloß keine Excel-Tabelle und so, einfach wieder zurückgefallen sind, weil ihr irgendwie, weil die Journalisten auch da saßen und gesagt haben, ach ja, Handelssystem, ja, ja, gerne, und dann nickt irgendwer mit dem Kopf und dann wird halt diese Excel-Tabelle aufgemacht und ja, das endet dann halt so. Ja.
Es hat keiner hat genickt, keiner!
Doch, ich bin mir sicher, irgendwer hat bestimmt so mit dem Kopf gelegt, aber nicht, weil er die Frage verstanden hat, sondern weil er vorher schon eingeschlafen war, dachte ich, so ein automatisches Nicken, so. Und dann hat er halt leicht.
Ihre Augen sagten ja.
Genau.
Ja, macht die Excel auf. Ja.
Genau.
Ja, ja. Aber erzähl mal, wie ist denn das? Also, ich meine, habt ihr da Testläufe gemacht? Habt ihr vielleicht auch mal zwischendrin gesagt, so, hey, vielleicht gibt's ja auch Leute, weißt du, wir alle haben Stärken, ja, und manche Leute haben Stärken beim Präsentieren, und vielleicht ist es besser, das macht jetzt in dem Fall jemand anders, und sitzt dann halt so, keine Ahnung, sitzt dann da jemand und sagt so, nein, das ist mein Baby und ich mach das, oder ich weiß gar nicht, also gab's da Alternativen? Man merkt ja auch, wer quasi sozusagen gut geeignet ist für sowas.
Bei einem größeren Publisher und bei einem größeren Entwicklerteam, wie du sie heute bei irgendwelchen AAA-Sachen hast und so weiter und so fort, da hast du natürlich Alternativen, beziehungsweise die haben legen ihre Präsentationsleute schon weit im Voraus fest, und da sind die Cracks dann unterwegs, und das merkt man halt auch immer. Bei Askeron, eigentlich gab es keine Alternativen tatsächlich, weil da waren vielleicht zwei, drei Entwickler, die überhaupt irgendwie jetzt mal in entleitenden Funktionen waren, irgendwie aus der Abteilung, wo soll es hingehen, und dann waren das aber, das waren halt so, die waren so enthusiastisch. Daniel Dumont, der auch heute noch, bin ich fest überzeugt davon, der ist völlig in seinen Spielen drin Und niemand kann das auch nur ansatzweise, gerade wenn du so ein Wirtschaftssimulationssystem dahinter hast, kann dann auch Fragen, ja, sollte es sie geben, nicht so antworten wie er. Und das war natürlich das Totschlagargument, wenn du da sitzt und sagst, naja, für uns blieb einfach nur übrig, irgendwie zu sagen, okay, mach das irgendwie kürzer, weil, ganz ehrlich, raff es zusammen und schlafen die Leute ein. Das liegt nicht an deinem Spiel, das liegt einfach an der Fülle an Details. Du musst ja da auch ein bisschen diplomatisch umgehen. Irgendwie, du kannst ja gar nicht sagen, du laberst da die letzte Scheiße zusammen oder so. Also ich habe damals viel gelernt, was das betrifft, Kundenbriefings und so weiter und so fort. Ascaron war damals, also jetzt im Rückhinein betrachtet, war da einfach so eine unglaubliche Beratungsresistenz vorhanden. Es halt, war schwierig, ja.
So ein Learning. Ist es eigentlich so, lernt man dann auch nach einer Zeit, dass man, keine Ahnung, brauchst du als PR-Manager, gerade wenn du so in beratender Funktion unterwegs bist, brauchst du so gewisse Seelsorgerqualitäten, dass du nicht nur in der Lage bist, ihnen den richtigen Ratschlag zu geben, sondern du musst auch lernen, wie gebe ich diesen Rat, damit die Leute nicht die Arme vor der Brust verschränken und sagen, nee, will ich aber nicht?
Ja, also das ist, ich glaube, das ist, Ich weiß nicht, so die PR-Fuzis wie wir, die meinen ja immer so als, ne, die denken sich dann da ganz viele Strategien aus und überlegen, wie sie das so hinbügeln, dass das alles positiv klingt und so weiter und so fort. Tatsächlich wage ich zu behaupten, dass der Job, wenn du direkt mit dem Kunden zu tun hast, also wenn du nicht irgendwie so im Backend da in so einem Dings unterwegs bist, wenn du direkt mit dem Kunden zu tun hast und der Kunde, egal wie groß er ist oder wie klein er ist, du musst dich immer darauf auch einstellen und musst halt auch schauen, dass genau eben das nicht passiert, dass dann vor einer Präsentation oder was auch immer, von einer Pressekonferenz oder vor einem Interview, der nicht dicht macht und über gewisse Sachen gar nicht mehr reden will oder das unbedingt reden will und dann beleidigt ist, wenn du sagst, na, mach das vielleicht nicht irgendwie, weil der damit seid ihr ja noch nicht so weit, das, oder ihr wisst noch gar nicht, ob das Feature dann am Ende drin sein wird. Solche Sachen gibt's ja immer wieder mal gerne. Also das ist schon ein großer Teil auch so ein bisschen an Psychologie Einfühlungsvermögen, und das musst du schon irgendwie dann auch hinbiegen. Das ist nicht so einfach, das lernt man wirklich im Laufe der Zeit. Ein bisschen offen muss man dem gegenüber aber sein, weil ansonsten bringt's nichts.
Das ist halt echt so, ich habe das auch selber gemerkt, ich habe ja ab und zu mal so Consulting-Jobs gehabt und du bist ja dummerweise ab und zu auch da, um zu sagen, na, das läuft vielleicht noch nicht so gut. Ja. Und gerade wenn du extern dazugeholt wirst, also wenn du das innerhalb von einem Team machst, wo die Menschen dich kennen, ist das eine Sache, aber wenn du halt so von außen dazukommst und den Leuten dann auf einmal zu sagen, so, ja, das und das ist nicht so gut, das ist teilweise echt so. Das hast du schon so das Gefühl, so, ja, nein, also, es war ja nicht verkehrt oder schlecht. Ich dachte nur, wir probieren es vielleicht mal anders. Ja,
ja, genau. Ja, das ist genau das, was man denkt und wie man es sagt. Das muss man sich sehr genau überlegen, das stimmt. Wir haben halt immer auch das Problem, was Entwickler betrifft, dass Marketing und PR sind eigentlich per se. Erstmal sind die scheiße, ja, oder waren sie früher jedenfalls oft. Ich weiß nicht, heute ist das sicherlich auch noch verbreitet, aber das waren so die Ungeliebten halt, weil die immer irgendwelche komischen Sachen wollen, die nichts damit zu tun haben, wie man ein Spiel entwickelt und keine Ahnung davon haben und das dann irgendwie schon machen sollen, aber bitte nicht nerven sollen. Und das ist halt immer ein bisschen schwierig, als wenn du direkt mit den Entwicklern auch zu tun hattest und nicht nur mit der PR-Abteilung bei irgendwelchen Kunden, sofern es die gab. Genau.
Ja, das glaube ich. Ja. Wie ist denn das eigentlich? Man hört ja, dass es auch zumindest eine Zeit lang so war, dass dann halt Marketing und PR so ganz stark auch zusammengelegt wurden. Das ist dann so richtige Pressearbeit, wo halt jemand dafür die Informationsvermittlung nach außen und die Darstellung von Unternehmen oder Produkten nach außen gegenüber der Presse, dass gerade in der Spielindustrie, keine Ahnung, wie das in anderen Branchen aussieht, dass dann da gesagt wurde so, naja, das ist im Grunde genommen nur der verlängerte Arm des Marketings, ne, dass wir sehen das auch so ein bisschen als Werbung und das wird auch zusammengelegt mit Leuten, die Anzeigen schalten und sowas. Mhm. Ist das schwieriger für jemanden, der so eigentlich so ein klassischer PR-Manager ist?
Ja, klar. Also das war, kann ich auch wieder nur von meiner oder Warte und von den Kollegen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sagen, das ist immer ein so ein großes Ding, dass das alles in einen Haufen geworfen wird. Marketing und PR ist alles das Gleiche und überhaupt. Und klar, hängt es natürlich dran. Und heutzutage ist es oft so, dass die PR-Abteilung Unterabteilung von der Marketing-Abteilung sind. Dass sie vielleicht das gleiche Budget auch kriegen, dass das untereinander dann aufgeteilt wird. Das ist meistens sogar so. Vom Selbstverständnis her ändert sich das auch gerade, aber zu einer Zeit, sage ich mal, in den letzten 10 Jahren oder so, das ändert sich auch mit der Medienlandschaft, die da ist, war das eigentlich so, dass wir das nicht so gerne gemocht haben, weil in einen Topf mit, sorry, also mit der Marketingabteilung, mit der Salesabteilung irgendwie oder sonst irgendwie zusammenzuarbeiten oder mit den Leuten, die halt die Mediaplanung für den Titel machen und auch mit ganz anderen Leuten sprechen bei den Medien. Also damals war das halt so, da hast du halt mit einem Anzeigenleiter von dem Dings gesprochen, mit denen hatten wir nichts zu tun. Und davon haben wir uns auch immer abgegrenzt, weil wir eine ganz andere Art von Arbeit auch gemacht haben. Klar hast du natürlich die Sachen kommuniziert, klar hast du dich auf Features von einem Spiel konzentriert, die man irgendwie herausstellen will, wenn es irgendwie was Besonderes war. Da hat man schon zusammengearbeitet, aber als so der verlängerte Arm wahrgenommen zu werden, das war immer eher so ein bisschen bäh. Logischerweise, weil dann kommt ja auch ganz schnell irgendwie, ja, die PR, die kauft dann hier Artikel und so und solche Geschichten zusammen, weil die mit Marketing zusammenarbeiten, Anzeigen gleich Artikel und so weiter und so fort. Die Diskussion wurde dann ja gleich aufgebracht, die wir alle schon oft geführt haben. Und ich und wir haben das immer ein bisschen anders gesehen und versucht, das auch anders zu arbeiten. Weil für mich ist es eine andere Arbeit. Heute sind die Grenzen da manchmal ein bisschen fließender. Von wegen Influencer und so, ne, André?
Genau. Hat man auch häufig den Fall, dass man sagt so, okay, sie garantieren mir dann aber, keine Ahnung, mindestens 80er Wertung?
Ich hatte den tatsächlich, du meinst, wenn das vom Kunden auskam oder was? Kunden, die gesagt haben, hey, PR-Agentur, ihr könnt das so machen, aber ich will jetzt die und die Wertung mindestens haben. Ja, gibt's. Mit viel Glück und Geschick kann man das ausreden. Das muss man machen, weil ich kann das natürlich nicht wissen. Was soll ich ein Dreivierteljahr vorher wissen, wenn ich auch nur das Spiel sehe und vielleicht ein bisschen mehr, dann kann ich ungefähr ahnen, wohin die Reise geht, wenn man einfach im Laufe der Jahre viel Erfahrung gesammelt hat und sagen kann, okay, das sind so die Titel, das ist damit vergleichbar, wenn sie das und das noch reinbringen. Und das gut machen vor allen Dingen und das Ganze dann irgendwie vom Gesamten her passt, dann wird es wahrscheinlich eher eine höhere Wertung kriegen. Aber es gab immer wieder Titel und auch bei Askeron natürlich, wo du dann gesagt hast, naja, damals waren das dann halt so, wo du gesagt hast, ja, das wird halt so, weiß ich nicht, ein hohe 60er oder ein niedriger 70er werden, ja, oder auch mal ein 50er. Und was du schon wusstest, aber das kannst du natürlich dann nicht so unbedingt sagen, sondern du musst dann versuchen, das dann noch in eine andere Richtung zu pushen und zu diskutieren, wie kann man es besser machen und irgendwann dann auch sagen, okay, das ist jetzt die Version, die ihr so in den Handel bringen wollt, die ihr rausstellen wollt. Wir tun alles, klar, also dass es irgendwie gescheite Wertung kriegt und dass es vor allen Dingen so besprochen wird, wie es auch verdient, ja, mit der ganzen Arbeit, die da drin steckt, mit der Idee, die dahinter ist und so weiter und so fort. Aber am Ende entscheiden da die Journalisten und ich kann mir vorstellen, wie sie entscheiden und das wird wahrscheinlich nicht so gut ausfallen, ja, und dann gibt's schon mal Messer in den Rücken oder so, ja.
Oh. Naja, man wird ja auch so gerade Berater wirst du ja auch engagiert, um schuld zu sein. So
ja, genau.
Das gehört ja dazu.
Ja, schuld sein ist ganz wichtig.
Dafür wirst du ja bezahlt.
Dafür wird man eigentlich immer für schuld sein bezahlt, genau, und für Schrott abladen oder fürs angeschrieben werden. Das ist auch immer wieder schön. Das ist auch toll, wenn du so cholerische Marketingleiter von manchen Unternehmen hattest, die dich dann Marketing eben, die nicht die Ahnung von der PR hatten, wie ich sie mir gewünscht hätte und dann so einen cholerischen Schreianfall kriegen, wie ihr sie auf der anderen Seite dann auch gekriegt habt, wenn ihr scheiße Wertungen vergeben habt. Ne, André? da gab es dann ja schon mal was und so.
Ja. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben habe ich eine Scheißwertung.
Nein,
richtig.
Nein, also Scheißwertung für, aus der Perspektive des Marketingmenschen, die waren natürlich alle richtig, André.
Genau. Aber wir müssen noch mal ganz kurz drüber sprechen, weil Askeron hatte noch so einen anderen Quirk, ja, so eine Anwandlung. Und es waren halt, die haben halt abends dann natürlich immer noch mal alle so schön zum Essen eingeladen, ne? Und also Askeron einerseits war das ja ein ganz cooler, so, die hatten wirklich so eine recht familiäre Anmutung, ne? Saßen ja auch in Gütersloh. Und dann haben sie aber regelmäßig diese, also das erste Mal, als ich da war, zur Devastation damals, da war es noch ganz cool, da waren sie in irgendeinem so einem Kellerbräu irgendwas und da gab es Spanferkel und so, sehr rustikal alles, aber halt irgendwie auch so gemütlich und urig und familiär. Und dann haben sie aber angefangen, das gefühlt zu denken, sie möchten sich nochmal so richtig distinguiert abends präsentieren. Und dann haben sie uns immer in so, ja, wahrscheinlich so das beste Restaurant am Ort in Gütersloh geschleppt. Da saßen wir dann an so einem großen, runden Tisch mit Papierservierten. Ja, dann gab's auch mal eine Ermahnung, wenn zu laut gelacht wurde.
Ja.
Und dann habe ich
einen Haufen voll Journalisten, die am Tisch sitzen und sich das ein oder andere Getränk reinpfeifen. Die sollten leise sein. Gute Idee.
Ich habe echt so gedacht, so gerade so auch in der Zeit, ja, wir reden ja so über die frühen 2000er Jahre, haben schon in dem Podcast ab und zu drüber gesprochen, dass es da auch so insgesamt so ein bisschen wilder zuging und gerade wir Online-Journalisten, wir wurden ja eher so immer so ein bisschen, ne, so separat, ne, Print hatte schon 3 Wochen vorher sein Event und dann kamen wir mal an die Reihe und wir waren es halt gewohnt, dass wir dann halt wenigstens dann, keine Ahnung, dann bist du halt abends wirklich nochmal einfach einen saufen gegangen, ja, mit den, genau, Leuten da, genau, ja, es hat sich keiner so groß für dich und deine Wertung interessiert, weil wir alle noch so klein waren. Und dann auf einmal sitzt du dann in diesem total biederen Ambiente dann und so und alle wartest noch drauf, dass einer so mit dem Löffel ans Glas schlägt und eine Rede hält.
Ja, genau.
Und das war auch so völlig die Zielgruppe verkannt, weil keiner von den Leuten, die da saßen aus dieser Journalistenrunde, hatte großes Interesse an Papierservierten, ja, die man erstmal irgendwie gefaltet auf den Schoß legt. Keiner wusste, dass man das Besteck so von außen nach innen benutzt.
Ja, ja, das ist, genau, egal. Nein, es ist halt auch so, es stand auch dem so krass gegenüber, was wir auch tagsüber gemacht haben, also oft bei diesen Presseevents, wenn du dich erinnerst, die wurden ja gerne in diesem alten Askeron-Sitz, der, ich glaube, mal irgendeine Fabrik gewesen ist, ich weiß es gar nicht mehr, oder eine Werkstatt oder sonst irgendwie, ich weiß es, keine Ahnung. Jedenfalls gab es da einen Konferenzraum, der war, glaube ich, mal eine Garage oder so früher, aber der war völlig genial, aber das war halt, naja, so aus Ende der 80er, da war der Teppichboden dann auch durch und alles andere war eher so vergilbt und verraucht und versonst irgendwie. Und da drin haben wir dann unsere Pressemeetings gemacht, also die Presse eingeladen, den ganzen Tag und das Line-Up so gezeigt, was von Askeron spielt in den nächsten, weiß ich nicht, 6 bis 12 Monaten zu erwarten ist und alles mal gezeigt und vorgestellt und zwischendurch gab es dann ein paar Häppchen und da gab es dann halt oft so die Gulaschkanone und der Mettigel stand draußen auf dem Flur. Du saß in diesem Raum drinnen und plötzlich zog ein undefinierbarer Duft während der Präsentation durch den Raum. Es war halt dann, du kamst raus und da stand da eine Gulaschkanone irgendwie, oh, das war so schräg halt oft. Und dann bist du halt abends, dann solltest du hier einen auf schick machen auf einem. Das kam aber so im Laufe der Jahre, je eher, dann kamen Investoren ins Spiel und so weiter und so fort und dann wurde es immer schicker gemacht. Wenn du dich recht entsinnst, die Eröffnungsfeier, glaube ich, war das von dem neuen Büro in diese, weiß ich nicht, Tiefgaragenambiente da unten drunter, wo ich gedacht habe, boah, was ist das denn, wo die Stühle alle so weiß eingeschlagen waren und so. Und das war alles irgendwie, ja, hat nicht gepasst. Also da hat es einfach nicht zusammengepasst, weiß ich auch nicht. Sehr seltsame Geschichte. Zu dem Rest einfach von der Firma, von der ganzen Philosophie und von den Leuten, die da gearbeitet haben. Genau.
Ist es dann trotzdem, was ist denn cooler? Ist es cooler für einen Kunden zu arbeiten, der chaotisch ist, der vielleicht auch mehr Arbeit macht, aber der halt irgendwie so ein bisschen zugänglich ist und besetzt ist immerhin mit netten Menschen? Oder ist es angenehmer unterm Strich, wenn das alles so professionell und durchorganisiert ist?
Ich glaube, das hängt immer davon ab, wie viel gleichzeitig man zu tun hat. Wenn du 4 solche Kunden hast, also ich habe es total gern abwechselnd, ich mag Kunden, die echt professionell sind, wo du weißt, so zack, 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 okay, da du sagst, ich brauche nächste Woche müssen wir ein bisschen was machen und so, lass uns mal was rausschicken, lass uns mal wieder ein bisschen was kommunizieren, wir brauchen Screenshots, Grafiken und so weiter und so fort und ein neues Ingame-Video oder lass uns einen Teaser bauen oder keine Ahnung. Und das dann auch läuft und du dich darauf verlassen kannst. Das ist natürlich super. Macht am Ende ein bisschen weniger Arbeit, aber es ist auch sehr glatt. Es wird dann auch, es läuft alles und es ist alles, hast du das nur, wird's langweilig. Und deshalb, also ich finde es großartig, nicht nur solche chaotischen Kunden, sondern halt auch mit Indies zusammenzuarbeiten, mit kleineren Teams, wo halt alles mal ein bisschen länger dauert und wo dann auch Fragen sind, wie macht man das am besten, wo man dann sich nochmal zusammensetzen kann und diskutieren kann und so, was ist da sinnvoll, bringt das überhaupt was wir machen oder ist das rausgeschmissenes Geld, machen wir irgendwas anders und ein bisschen Händchen halten und ein bisschen schauen, wie man es am besten macht, das ist mir tatsächlich eigentlich lieber, wenn ich es nicht nur habe, weil das natürlich unglaublich viel Energie kostet, Zeit, ist so. Da hängt man dann schon sehr dran.
Glaube ich. Ja. Wir sehen, meine Damen und Herren, das eine ergibt auf jeden Fall schon mal die besseren Geschichten. Und es ist eine fantastische Ausleitung sozusagen. Wundervoll. Dirk, wir haben es geschafft.
Ich glaube, das erst, wenn ich es im Podcast höre, weil irgendwie wieder der USB-Stick abraucht oder sonst irgendwas. Stolz bin ich natürlich schon, wenn wir das jetzt geschafft haben. Also echt, jedenfalls danke. Ja, dass ich das erzählen durfte. Bin gespannt. Ja.
Sehr gerne.
Was da noch für Anekdoten aus der Branche kommen. Vielleicht auch von der anderen Seite.
Wunderbar. Das war's, meine Damen und Herren. Das war Dirk Gärtner. Ja. Gibt es irgendwas, das wir pluggen müssen? Was ist denn, wenn jetzt da draußen jemand sagt, ich brauche einen PR-Manager? Dirk, wie findet man dich?
Man findet mich auf Facebook. Man findet uns auf unserer noch sehr hässlichen, momentan hässlichen Webseite. gärtner-pr.de. Da stehen alle Kontaktdaten drin, ansonsten über Facebook oder sonst irgendwie, aber eigentlich findet man uns einfach.
Also, meine Damen und Herren, das waren die Anekdoten für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr Bäcker dieses Podcasts seid und bis zur nächsten Woche.